96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von 96. Minute. Mein Name ist Gianni und ich sitze hier heute mit Hannes.
Moin, Guten
Hannes.
Tag. Hi, moin.
Ja, Hannes, 49. Folge.
Krass.
Das erste kleine Jubiläum steht vor der Tür.
Ja.
Die 50 ist fast geknackt. Wir treffen uns nächste Woche zur Aufnahme der 50. Folge und haben uns da, ich sag mal, was Kleineres, Besonderes überlegt für euch.
So klein ist es gar nicht.
Ja, so klein wird es nicht. Ja. Und zwar wollen wir die Folge ein bisschen anders aufbauen, nach dem Motto unser Jubiläum, eure Folge. Und zwar haben wir schon über Social Media versucht, ein paar Themen reinzuholen, die von euch an uns weitergegeben werden. Hannes, willst du da kurz mal ein bisschen Näheres zu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben den Beitrag geteilt und hauen es auch immer wieder unter der Woche in die Story. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, gerne mal reinschauen. Wir haben drei Kategorien. Ihr könnt uns einmal Fragen zum Thema Hannover 96 schicken. Das heißt, unsere Einschätzung zu gewissen Themen, die gerade noch so ausstehen. Dann haben wir einmal die Kategorie Hot Takes, also eure Hot Takes. Da könnt ihr uns gerne einmal eure Hot Takes zur derzeitigen Situation schicken oder zum vermutlichen Saisonverlauf. Beispielsweise Micho Mango schießt uns in die zweite Runde vom DFB-Pokal. Wenn ihr da geile Hot Takes habt, die den Saisonverlauf oder gewisse Spieler oder sonstiges betreffen, gerne dazu auch Fragen uns schicken. Und die dritte Kategorie, da könnt ihr uns Fragen zum Podcast stellen oder uns persönlich betreffend. Wir haben schon viele coole Fragen bekommen und um euch da so eine Idee zu geben, in welche Richtung das gehen kann, ihr da draußen wolltet wissen, woher wir uns so kennen, seit wann wir 96-Fans sind, ob wir coole Auswärtsanekdoten haben. Das heißt, so in die Richtung, wenn ihr da irgendwie coole Fragen habt oder was ihr schon immer mal über uns oder den Podcast wissen wollt, dann genau, haut's raus. Entweder schickt ihr sie uns bei Instagram direkt oder wir haben auch so ein kleines Google-Formular angelegt. Da könnt ihr euch ganz easy durchklicken und uns die Fragen schicken. Ist manchmal ein bisschen angenehmer für euch, wenn ihr irgendwie lange Texte habt. Genau. Feel free, wir freuen uns sehr und es ist schon unfassbar viel Geiles reingekommen und wir hoffen natürlich, dass wir möglichst viel abdecken können. Ihr versteht's und seht's uns sicherlich nach, dass wir nicht auf alle Fragen eingehen können, aber wir geben unser Bestes, möglichst viel da abzudecken.
Sehr schön, danke dir. Dann würde ich vorschlagen, starten wir die heutige Folge mal mit einer kleinen Korrektur aus der letzten Folge.
Genau.
Da ging es im Testspiel um die Trikots.
Genau.
Und wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass da eine Aussage getroffen wurde, die nicht ganz so passig ist. Erzähl mal.
Ich hatte gesagt, dass 96, also was ja erstmal auch stimmte, dass 96 gegen Paderborn in komplett Rot spielte. Und ich hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, ob wir jetzt langfristig über die Saison immer mal wieder in Rot spielen, komplett der Hosenfarben des Gegners etc. Und da haben die findigen Hörerinnen und Hörer von euch uns einmal gesagt, nee, das war jetzt der Fall, weil in Paderborn in schwarzen Hosen gespielt hat und es da zu Problematiken kommen könnte, wenn wir auch mit schwarzen Hosen spielen würden. Und deswegen hat 96 komplett in Rot gespielt. Genau.
Ja, ich persönlich hoffe sehr, dass wir über die Saison hinaus verschont bleiben von diesem eintönigen Quietschrot.
Ja.
Aber ich glaube, das wird hier und da mal vorkommen, dass wir diese Farbkombo vielleicht hier oder da mal bei einem Heim- oder Auswärtsspiel sehen werden.
Ja, unser Ausweichtrikot ist ja auch noch nicht vorgestellt. Das heißt, es unter Umständen wird das ja auch nochmal eine Möglichkeit sein, auf dieses komplette Rot zu verzichten.
Ja, das wäre natürlich super. Ja, unsere Spieler und samt Staff, die befinden sich gerade im Iserlohn im Trainingslager. Die Anreise hat stattgefunden, das erste Testspiel hat stattgefunden. Wir hatten aber mal wieder zwei Spione am Trainingsplatz in der letzten Woche, bevor unsere Mannschaft abgereist ist in Richtung Ruhrpott. Hannes, du warst mit Henne am Trainingsplatz.
Genau, Henne und ich waren am Trainingsplatz und haben sehr aufmerksam die Trainingseinheit verfolgt. Was uns direkt aufgefallen ist und positiv gestimmt hat, ist die Intensität, mit der trainiert wird. Das hat auf jeden Fall direkt, hat einen direkt auch am Trainingsplatz angezündet für die Saison.
Okay. Ja, ganz kurz, ja. Als wir vor 2 Wochen beim Training waren, ist mir das so nicht aufgefallen. Aber ich glaube, an dem Tag haben die auch primär eher Standards trainiert gehabt.
Genau, und absolut. Und Tietz sagt ja auch immer wieder, das war tatsächlich auch Anfang letzter Woche der Fall, wo er gesagt hat, wir wollen jetzt zunehmend die Intensität steigern. Okay. Und ich finde, das hat man jetzt schon spürbar in den letzten Wochen gemerkt.
Sehr gut.
Hen und ich konnten vermutlich das erste Mal unsere S11 auf dem Platz sehen. Und die bestand aus Loritz im Tor, Allgeier, Tomiak und Hugonet in der Reihenfolge als IVs. Auf den beiden Außenverteidigerpositionen Uden auf der rechten und Neubauer auf der linken. SCT als Sechser, Bundu rechts außen und Gindorf links außen. Taibi auf der 10 und Benji Schellmann vorne drin. Und das erste Mal, muss ich sagen, habe ich mich wieder richtig in der Saison angekommen gefühlt, weil du eine S11 siehst, du fängst an, ein bisschen zu spekulieren, ey geil, das könnte sie sein. Ne?
Ja, nicht mehr dieser Mix aus Jugendspielern und
gestandenen Profis. Genau, und es ist ja auch ein Zeichen nach außen. Ich meine, natürlich Pressevertreter etc. sind da, auch wenn komischerweise da irgendwie keiner richtig drüber berichtet hat.
Hat mich auch gewundert. Also natürlich unser Chat lief heiß.
Genau, unser Chat lief heiß. Es wird so viel Unsinn irgendwie immer getitelt.
Ja.
Und dann hast du da vermutlich das erste Mal eine S11 stehen.
Ja.
Und das wäre so ein einfacher Artikel gewesen, aber ja. Genau, was mir direkt aufgefallen ist, dass unsere beiden AVs, also Uden und Neubauer, beim Aufbauspiel sehr zentral standen. Also wir haben im Prinzip standen die unmittelbar neben Taibi auf seiner Zehnerposition und breit gemacht haben eigentlich nur Bundu und Gindorf dieses ganze Aufbauspiel. Und sobald der Ball dann beispielsweise von Loritz geschlagen wurde, dann haben sich diese beiden AVs erst auf ihre jeweiligen Seiten fallen lassen. Aber es war krass, weil in der letzten Saison war es so, dass deutlich mehr am Aufbauspiel auf den Außen beteiligt waren.
Ja.
Und jetzt war es wirklich so, die standen so zentral. Das fand ich bemerkenswert und wirklich nur
Bundu. Also um das Zentrum quasi kompakter zu gestalten?
Komplett.
Okay, verstehe.
Und ich glaube, und das war meine Wahrnehmung, um das Aufbauspiel durchs Zentrum zu ermöglichen. Und wenn es auf die Außen ging, dann waren das natürlich Bälle auf unsere beiden äußeren Innenverteidiger. Und sobald die den Ball haben, hast du auch gesehen, dass unsere AVs, also in dem Fall Uden und Neubauer, komplett rotiert sind und echt dann Meter gemacht haben. Aber aufgebaut wurde auf den Außen nur mit Bundu und Gindorf, die dann wirklich komplett außen standen.
Okay.
Es war schon ein geiles
aber,
Bild.
Ja, aber stimmt mich gerade sehr positiv, muss ich sagen. Weil ich habe das Gefühl, dass die da vielleicht nochmal das ein oder andere taktische einstudieren,
ja.
So ein bisschen an Flexibilität fürs Spiel zu gewinnen.
Ja, voll.
Super.
Dann hatten wir ja hier schon einmal die Kapitänsfrage gestellt.
Oh, ja.
Und da hatte Henne Neubauer auch als Kandidaten genannt. Und jetzt weiß ich warum. Neubauer war in der gesamten Trainingseinheit extrem laut, im positiven Sinne.
Ja.
Also er hat sehr viel von seiner Position aus gemanagt. Er hat Micho Mango unter anderem sehr oft den Weg geleitet und gesagt, ey, hier und da, Micho. Er hat das sehr gut gemacht und man hat es ihm auch abgenommen, dass es authentisch ist. Und
ich finde es krass gerade, weil wir in unserer Diskussion, die wir geführt haben, nicht einmal den Namen Neubauer im Mund genommen haben.
Henne hat ihn.
Stimmt, doch, Henne hat ihn, ja. Henne hat ihn genannt, ja. In meinem Kopf war er aber nicht so wirklich drin, weil ich ihn immer als sehr ruhigen, zurückhaltenden
total.
Typen.
Ja.
Aber der ist ja auch schon, ich glaube, über 30.
Ja,
hat einige Jahre an Erfahrung auf dem Buckel. Ja, ja. Ja.
Also waren wir beide sehr positiv von überrascht, wie er das gemacht hat. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das schon so ein Wink mit dem Zaunfall vielleicht war und wir da vielleicht unseren zukünftigen Kapitän gesehen haben.
Spannend.
Ja, sehr spannend. Manchmal hast du ja auch das Gefühl, jetzt wird jemandem dieses Kapitänsamt aufgebürdet und der versucht dann auf Krampf irgendwie laut zu sein und Anweisungen zu geben und das hattest du bei ihm gar nicht. Es hat sehr gut in den Spielverlauf gepasst und ja.
Ja, kurz nach Anreise ins Trainingslager hat dann auch relativ zügig das erste Testspiel stattgefunden, hatte mich dann doch überrascht. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen, dass wir so früh nach Anreise direkt schon in ein Testspiel starten. Ja, wir haben zweimal 60 Minuten gegen Osnabrück gespielt. Spiel, hat jeder mitbekommen, endete 2-1 für uns. Hannes, du hast ein paar Eindrücke mitgebracht. Berichte gern mal.
Genau, ja, da hat sich unsere S11 eigentlich auch bestätigt. Wir haben gestartet mit Loritz hinten im Tor, Allgeier, Tomiak und Hugonet, der die Kapitänsbinde getragen hat. Jean, der schöne Jean, hat die Kapitänsbinde getragen. Und dann wurde rotiert eventuell aufgrund der Verletzung bei Media Day von Neubauer.
Ja, kommen wir nachher nochmal drauf
zu sprechen. Der sich im Stehen verletzt hat, genau. und dadurch wurde, eventuell deswegen wurde rotiert. Und zwar hat Matsuda auf der rechten Außenverteidigerposition begonnen. Okay. SCT wie gehabt auf der 6, Uden auf der linken Außenverteidigerposition. Die sollten während des Spiels auch nochmal rotieren. Taibbi auf der 10 und unverändert Bundu rechts außen, Gindorf links außen und Benji Schellmann vorne. Du hast es eben schon gesagt, gespielt wurden 4x30 Minuten, unfassbar hoch gepresst. Du hast die Aggressivität gemerkt und ich glaube, für ein Testspiel war das schon eine 1A-Intensität, die da geführt wurde. Und dadurch wurde es eigentlich auch zu keinem Zeitpunkt langweilig, weil 96 wirklich das gemacht hat, was sie gut können. Mit den beiden Außenstürmern dann jeweils reingepresst, Benji Schellmann sich gerne mal ein bisschen fallen lassen und dann ist Gindorf oder Bundu auch mal richtig vorne angelaufen. Und so sollten wir mit in der 35. Minute mit einem butterzartem Langball von STT rechts raus auf Bundu, der mit einer super Annahme und mit einer steilen Hereingabe und Benji dann mit einer 1A-Verwertung im 16er, so wie wir uns das immer gewünscht haben, der richtig steht, der sich vor den Verteidiger drängelt und dann eiskalt einnetzt. Bilderbuch-Tor, wenn wir das, glaube ich, so im Stadion sehen würden, dann würden wir sagen, was für ein Spielzug. Weil echt einfach und genau unsere Stärken ausgenutzt. Eine SCT mit einem geilen langen Ball, Bundu rechts vorne perfekt angenommen und dann schnell reingebracht und Schellmann vorne vollendet. Also besser hätte man es nicht malen können. Dann in der 53. Minute fällt das 1-1 durch Henning. Da muss man noch sagen, das war der auffälligste Osnabrück-Spieler für mich. Lässt unsere IVs da etwas unglücklich aussehen. Und dann schließt Henning von der 16er-Kante unten ins Rechteck ab. Hat er super gemacht. Dann war die zweite von 4 Halbzeiten im Prinzip. Also die zweite Viertelpause. Und danach musste Tomjak angeschlagen raus in der 65. Minute. Hecki hatte das auch kommentiert, dass die Physios direkt bei ihm waren. Gianni gibt euch nachher ein kleines Update. Rogo kam rein und übernimmt erstmal den ZIV-Part, also 1:1 Ersatz für Tomjak gewesen. Und ja, 3 Minuten später, muss man sagen, bringt er uns in Führung. Kurz ausgeführte Ecke auf Matsuda mit einer langen Hereingabe auf den zweiten Pfosten durch Matsuda auf Rogo reingeköpft am zweiten Pfosten und bringt uns in Führung.
Wieder aber eine Standardsituation, ne?
Wieder eine Standardsituation. Und was man sagen muss, alle Standards, die ausgeführt wurden, die zum Großteil kurz ausgeführt wurden, wurden des Öfteren mal gefährlich.
Sehr schön. Wieder eine Standardsituation und wieder Franz Rogo.
Franz Rogo.
Der Junge lässt nicht locker, das gefällt mir.
Der lässt nicht locker und wir haben natürlich jetzt auch mit einem Jean Hugonet auch nochmal einen sehr kopfballstarken Verteidiger, ja, den du da vorne reinstellen kannst. Benji, kopfballstarken STT. Also da bin ich sehr positiv gestimmt und bin das erste Mal happy, dass wir jetzt nach Leopold einen anderen Weg haben, Standards auszuführen. In der 76. Minute kam dann der große Wechsel. Es war nicht wie im letzten Spiel, dass wir wirklich in der Halbzeit schon groß gewechselt haben, sondern auch da Tits Ansatz, die S11, also die Startelf, etwas länger. Ne, letztes Mal waren 60 Minuten, jetzt waren schon 75 Minuten, die sie gespielt haben. Und da auch zu sehen, dass er die Intensität erhöhen will und vielleicht schon beim nächsten Testspiel dann mal 90 Minuten mit der S11 starten möchte. Dann kamen alle Nachwuchsspieler rein und Rogo hat ab sofort die Position des schwimmenden Sechsers bekleidet und muss man sagen, bockstark gemacht. Der hat deutlich spielgestalterischer am Spielaufbau teilgenommen. Super selbstbewusst die Bälle gefordert, immer wieder Bälle verteilt. Genau seine Position vom Gefühl her, sehr selbstbewusst, sehr abgebrüht, wie er das da gemacht hat. Und man hat gemerkt, er hatte oder er konnte sehr gut diese Rolle des Führungsspielers einnehmen, als er mit vielen jungen Spielern da stand und bockstark gemacht, muss man sagen.
Geil.
Ich habe so 3 kleine Takes, wo ich mal gerne deine Meinung zu hören wollen würde. Müssen wir einmal über die Ton- und Bildqualität sprechen.
Das habe ich mitbekommen.
Ich habe mich, weil ich im Stream gelesen habe, ey, warum klappt das bei Osnabrück und bei uns nicht, habe ich mich mal kurz in den Osnabrück-Stream eingehakt. Und da muss man sehen, Ton und Bild deutlich besser. Ne? Du hast alles verstanden. Bei uns waren ja einmal Leo Weinkauf und Hüseyin Çakrun am Mikrofon. Beide Halbzeiten, die sie da am Mikrofon saßen, hatten sie eigentlich nur damit zu tun, irgendwie ihre Dezibelzahlen einzustellen, dass man sie versteht. Da muss man sagen, könnte 96 nochmal eine Marke investieren, damit das ein bisschen besser wird bei Testspielen.
Ja, ich habe es tatsächlich, also Spiel habe ich nicht gesehen. Ich hatte volle Hütte hier zu Hause, das Spiel lief nebenbei, hab hier und da ein paar Aktionen mitbekommen. Aber was ich auf jeden Fall gehört habe, war, dass die Bild- und Tonqualität für den Arsch war.
Ja, das war sie, muss man sagen. Das Spiel war dafür geil. Über zwei Dinge möchte ich mit dir aber noch einmal kurz sprechen und mal deine Meinung hören. Was ich nämlich immer wieder in der 96 Community unter anderem auch während des Livestreams und jetzt auch im Nachgang gelesen habe, sind zwei Positionen, die diskutiert wurden. Einmal Gindorf, und da wurde 96, also Titz, immer wieder unterstellt, dass Gindorf unter Umständen etwas verlorenes Potenzial auf den Außen habe und ob er nicht zentraler spielen müsste. Wie ist dein Take dazu?
Also ich gehe
aus
da,
den letzten Testspielen und
Trainingsanalysen. Ich gehe genau bei dem Punkt, gehe ich tatsächlich auch mit. Ich bin der Meinung, dass ein Gindorf auf dieser Halbraumposition, wo er jetzt auch gegen Osnabrück gespielt hat, so ein bisschen verloren wirkt. Für mich musste er eigentlich eher Richtung Zentrum, und das sieht ja auch ein Tietz genauso. Der hat ja schon mal einen Kommentar dazu abgegeben, dass der den eher auf der 10 oder auf der 8 sieht, einen dahinter. Gehe ich komplett mit, da möchte ich ihn eigentlich auch sehen, aber das Problem, was ich persönlich habe, ist, dass ein Taibi auf der 10 spielt und meiner Meinung nach auch gesetzt ist. Wenn wir uns an die, ich sag mal, an die letzten 8 bis 10 Spiele der abgelaufenen Saison zurückerinnern, Taibi, der kommt gerade so richtig in seine Prime. Ich habe so große Hoffnung in diesen Jungen für die kommende Spielzeit. Möchte ihn da nicht verdrängt bekommen haben von einem Gindorf. Was man gegebenenfalls mal ausprobieren könnte, wäre, dass man die beiden halt tauscht, dass ein Gindorf auf die 10 geht und ein Taibi wieder auf die Flügelposition ausweicht. Das hat er auch schon gespielt. Ich weiß nicht genau, wie der Trainer das gelöst bekommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass er ähnliche Gedanken hat wie ich, dass er einerseits einen Gindorf im Zentrum sieht, aber andererseits natürlich einen Taibi dort ungern wegziehen möchte, weil der da natürlich mit seinen Stärken nochmal viel mehr Impact ins Spiel reinbringt. Schwierig.
Ich bin mir auch sicher, dass er in der etwas zentraleren Rolle, die dann auch unmittelbar unter Umständen zu mehr Abschlüssen führt, weil das hat man jetzt auch wieder im Spiel gesehen. Der Junge ist einfach gefährlich, wenn er den Ball am 16er auf dem Fuß hat. Gindorf könnte die Zentrale bekleiden. Ich glaube aber, dass wir dann, also ein Taibi sehe ich auch auf der Zentralen und Gindorf aber auch. Wir sind etwas überladen mit sehr guten Spielern unter Umständen, gerade in der Zentralen. Ja. Und wenn ich den nächsten Punkt mit Rogo jetzt nochmal aufmache, bestätigt das Ganze. Ja. Es kam immer wieder aus der Community der Take, dass STT zu defensiv spielt auf der 6 und dass man ihm eigentlich ein etwas offensiver ins Spiel einbinden müsste.
Also auf der 10.
Das ist das Problem. Die Leute können natürlich nicht sagen, ey, Taibi raus und SCT auf die 10. Ja. Aber ich sehe gerade das Problem, dass wir mittlerweile auf diesen zwei Positionen
zwei potenzielle Stammspieler hätten.
4.
STT. Genau, auf den jeweiligen Positionen.
Genau,
2.
Genau.
Ja, verstehe ich komplett. Und das wurmt einen irgendwo auch, wenn man die nicht alle spielen lassen kann.
Genau.
Aber ich finde, so einen gesunden Konkurrenzkampf finde ich an sich gar nicht mal so verkehrt.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und jetzt nochmal, um deine Meinung einmal dazu zu hören. Wie siehst du das Ganze denn? Also Rogo jetzt mit einem bockstarken Spiel auf der 6. Jetzt haben wir SCT auf der 6 und mal Minimum Taibi auf der 10, der für mich Stand jetzt gesetzt ist. Ja. Was machen wir mit der 6er Position, wenn morgen die Saison starten würde?
Also wenn morgen die Saison starten würde, würde ich ganz klar mit SCT auf der 6 starten und mit Taibi auf der 10. Rogo hinter STT und Gindorf hinter Taibi.
Ja.
Und über den Saisonstart hinaus wird sich dann ja relativ schnell zeigen, wer wie in Form ist, wer wie reinkommt in die Saison. Und mich stimmt es halt brutal positiv, wenn man, sage ich mal, mit einem Gindorf erstmal auf der Bank startet. Weil wir haben letztes Jahr da sehr oft drüber gesprochen, wenn du ab der 70. nochmal Impulse von der Bank bringen kannst, die direkt eine Gefahr mit ins Spiel bringen, es gibt nichts Geileres. Also wie wir uns damals gefreut haben, als ein Yokota auf einmal von der Bank kam oder ein Chakrun von der Bank kam, die dann mit einer ganz anderen Dynamik dann nochmal den gegnerischen Verteidigern irgendwelche Knoten in die Beine gespielt haben, ist schon geil. Aber ja klar, es ist natürlich irgendwo ein Pulverfass, gibt Raum zur Diskussion. Man möchte das irgendwie ja nicht, einen Gindorf auf die Bank setzen oder einen Rogo auf die Bank setzen. Aber wenn du dann natürlich parallel zu den beiden so starke Konkurrenten hast, mal gucken, wie sich das über die Saison hinaus entwickelt. Es wurde, ich habe ein paar Sachen im Internet gelesen, wo auch wieder genau über das Thema auf der 6 diskutiert wurde. Da gab es auch Ideen von Leuten, einen Rogo vielleicht auf die IV-Position zu ziehen, wie mit einem Leopold.
Hat er jetzt ja tatsächlich 20 Minuten lang gemacht, als Tomiak verletzt
raus. Finde ich einen Gedankengang, der auf jeden Fall einen Versuch wert ist. Ich habe da aber immer so, wenn ich an dieses Experiment denke von einem Leopold in der IV-Position, habe ich immer Flashbacks Schalke auswärts, wo ein Leopold auf IV gespielt hat und immer wieder in diese Kopfballduelle gegen Dzeko musste. Wenn lange Bälle kommen, Rogo ist jetzt auch nicht der Größte, ne? Aber um da nochmal vielleicht einen anderen Gedankengang mit in den Raum zu werfen, du könntest das gleiche Experiment natürlich auch mit einem STT starten. Ne? Ist im Spielaufbau auch gut stark, hat auch noch eine gewisse Größe, die er mitbringt. Mal gucken, was der Trainer sich mit seinem Gespann so einfallen lässt, aber ich gehe davon aus, wir haben Optionen, vielleicht auch nicht nur einen spielen zu lassen.
Und für mich bestätigt sich so ein bisschen oder kristallisiert sich heraus, dass wir vor allem auf den Außen noch suchen müssen, weil wenn wir auf den Außen besser besetzt sind, dann lösen wir vielleicht das Problem Gindorf, dass er gar nicht links spielen muss. Stand jetzt, aber mit dem verletzten Chakrun beispielsweise, ist vielleicht Gindorf aktuell die beste Wahl, aber vielleicht tatsächlich etwas verschenktes Potenzial, ihn auf der linken Seite zu haben, wenn wir da besser besetzt sind, dass er dann auf die 10 könnte, um sich mit Taibi abzuwechseln.
Ja, genau, die Frage muss sich halt der Trainer stellen. Ne? Mit welcher Formation bringt er das größtmögliche Potenzial auf den Platz? Und ja, mein erstes Bauchgefühl ist da tatsächlich, einen Gindorf auf die 10 zu stellen und einen Taibi vielleicht, wie schon in der Vergangenheit, auch mal auf dem Flügel agieren zu lassen. Das hat geklappt. Ich glaube, das kann ein Taibi besser spielen als ein Gindorf.
Geil, dass wir drüber sprechen. Finde ich gut. Und
wird sicherlich auch nochmal Thema in den nächsten Wochen.
Genau. Und mein kleiner Take noch zu dieser Gestaltung von 120 Minuten Spiel. Finde ich deswegen geil, weil jetzt konnten wirklich 76 Minuten mal unsere vermutliche zukünftige S11 spielen. Ja. Und trotzdem hast du danach nochmal 50 Minuten lang die Nachwuchsspieler spielen lassen können, die wirklich sich an die Intensität gewöhnen und mal trotzdem mehr als eine Halbzeit, da irgendwie auf dem Platz stehen können. Das fällt natürlich immer weg, wenn du 90 Minuten spielst, weil dann spielen die am Ende noch 10, 15 Minuten.
Auf jeden Fall, ich finde das auch ein Modell, das gefällt mir sehr gut. Ja, du hattest mir nach dem Spiel kurz mal geschrieben gehabt, dass das dritte Trikot-Thema war auf dem Kommentatorenplatz. Erzähl mal, was wurde denn da so geteasert?
Genau, da saßen Chakrun und Hecki gerade zusammen am Mic und da kam die Frage auf, wann denn das Ausweichtrikot released wird. Und wann, konnte Hecki noch nicht genau sagen. Was er aber gesagt hat, und da bin ich hellhörig geworden, was ja vielleicht auch schon ein bisschen offensichtlich war, aber er hat gesagt, es wird eine sehr geile Ergänzung in dieser Kollektion sein. Das heißt, es wird in irgendeiner Art und Weise unsere Stadt nochmal in dieses Trikot integriert sein.
Okay, da bin ich gespannt. Ich muss direkt an einen Blauton aus dem Jahr 2002 denken, was man ja tendenziell mit dem Maschsee in Verbindung bringen könnte. Wobei, der ist nicht blau, der ist eher
braun.
Dunkelgrau-braun.
Genau. Da sind ein paar Karpfen auf dem Trikot.
Ich bin gespannt.
Ja. Also ich, wie gesagt, das hat mich jetzt nochmal heiß gemacht, weil wenn sie das gut hinkriegen, dann könnte diese Kollektion echt mal rund sein, aufeinander bestimmt. Abgestimmt. Und mit Ausnahme des Torwarttrikots könnte das dann wirklich ein richtig geiles Paket für die Saison sein.
Ja, vielleicht stellen die das Trikot ja kurz vor dem Testspiel gegen Zwolle vor. Ja,
guter Take.
Könnte, glaube ich, gut, ein guter Zeitpunkt dafür sein.
Ja, voll.
Was sagst du eigentlich zum Testspiel gegen Zwolle? Wollen wir das Thema nochmal kurz aufgreifen?
Können wir jetzt gerne mal drüber sprechen, weil wir die Frage auch von unserer Community bekommen haben. Früher Real, ne? Jetzt Zwolle, werden unsere Testspielgegner eigentlich immer beschissener. Ja, sag du mal erstmal dein Take und dann gebe ich mal meinen zum Besten.
Ja, also die Zeiten mit einem Real Madrid oder einem AC Milan, da erinnere ich mich auch noch dran, wo Ronaldinho und David Beckham noch bei Milan gespielt haben. Die Zeiten sind leider vorbei. Ich weiß nicht, welche Agentur damals irgendwie für 96 tätig war, um die dicken Fische hier ranzuholen, aber in den letzten Jahren waren das ja dann immer nur so, ich sag mal, kleinere Vereine in Europa, die komischerweise dann hier ins große Stadion kommen, um die Schüssel halb voll zu machen. Ist okay, weil du aktuell halt in der zweiten Liga spielst und ich sag mal, eine Woche vor Ligastart gegen ein AC Milan oder Real Madrid zu spielen, ist dann ja schon sehr hoch gegriffen. Damals war das dann eher, ich sag mal, mehr Show als Test. Heutzutage glaube ich, versuchen sich da schon einen guten Gegner ranzuholen, der schwer ist zu knacken. Von daher finde ich es an sich ganz okay. Also auch Zwolle, gut, das Stadion wird jetzt nicht voll werden am 1.8., aber ich finde es schon an sich recht unterhaltsam, so ein paar Holländer in Hannover begrüßen zu dürfen. Und es ist natürlich dann auch auf dem Platz irgendwo ein Duell auf Augenhöhe, was dann eine Woche vor dem Start, ich glaube auch fürs Trainerteam und für die Mannschaft nochmal extrem wichtig ist, um sich da nochmal so ein bisschen, ich sag mal, etwas intensiver auf den Alltag in der Liga dann vorzubereiten.
Voll, also unterschreibe ich. Find's eigentlich schön, wenn die Leute wegen 96 ins Stadion kommen und nicht wegen Real Madrid.
Genau.
Ja. Und deswegen bin ich jetzt überhaupt nicht traurig darüber.
Ich find's auch irgendwo okay und rund, um dieses Testspiel dann halt in Kombination mit der Saisonöffnung zu gestalten, was ja eh so ein bisschen familiärer ist. Und der Punkt, dass wir Roten dann unter uns bleiben und nicht irgendwelche, ich sag mal, Real-Fans mit im Stadion haben, die dann wahrscheinlich noch auf dem Schwarzmarkt die Preise in die Höhe treiben, ist okay.
Ja.
Worüber ich mich eher aufrege, also das Thema stört mich gar nicht so, aber worüber ich mich dann so ein Ticken mehr drüber aufrege, ist, dass wir nicht mal, ich sag mal, andersrum agieren, dass wir vielleicht Spiele im Ausland gestalten zur Vorbereitung. Ich erinnere mich da an ein paar Spiele, die wir beide auch besucht haben. Beispielsweise in Polen, der Lublecki Cup. Dann ging es auch mal nach Norwich oder nach Burnley, woran ich mich besonders erinnern werde, auch in Zukunft noch. Das sind eher so Punkte, die mich wurmen, als dass wir jetzt halt in der Saisoneröffnung gegen Zwolle spielen. Der HSV hat jetzt, glaube ich, ein Testspiel in Wien gehabt.
Ja, und die spielen jetzt gegen Everton, glaube ich, noch.
Everton, ich glaube, die haben letztes Jahr oder dieses Jahr auch gegen Kopenhagen gespielt. Ja. Ist hier irgendwo auch eine Fanfreundschaft. Wir haben eine Fanfreundschaft zu AEK Stockholm. Warum kann man sich mit dem mal nicht connecten, um irgendwie ein Freundschaftsspiel auszutragen in Schweden oder halt auch hier oder jedes Jahr im Wechsel? Das sind eher so Themen, die mich so ein bisschen abfacken.
Gebe ich dir recht. Das waren immer schöne Touren und schöne Reisen, die man da verbinden konnte. Ja. Aber vielleicht, jetzt ist ja JB, Jonas Bolt am Start, vielleicht sieht er das ja genauso und im nächsten Jahr.
Ich hoffe, dass er seine Ideen jetzt auch mit reinnimmt und vorantreibt. Also mich stimmt es auf jeden Fall positiv, wenn er sich darüber aufgeregt hat, dass wir unser Trainingslager im Iserlohn austragen, war er überhaupt nicht von begeistert, so wie ich gehört habe. Von daher hat er, glaube ich, schon den richtigen Ansatz, auch mal in den Flieger zu steigen.
Geil.
Gut, wo wir gerade beim Thema Terminierungen und Testspielen sind, gab es noch eine Meldung von der DFL bezüglich Spieltag 3 bis 6. Die wurden terminiert. Wir spielen auf einem Sonntag auswärts in Darmstadt, auf einem Freitag zu Hause gegen den KSC, ebenfalls Freitag in Nürnberg und auf einem Sonntag zu Hause gegen Bochum. Kein Samstagspiel, wie soll es anders sein? Kein Topspiel, natürlich. Was auch sonst. Was ist deine Meinung, um das einmal kurz noch zu thematisieren?
Ja,
ist okay.
Ist okay, überrascht mich jetzt nicht. Ich glaube, wenn der Tag gekommen ist, regt es mich mehr auf, wenn ich auf dem Freitag oder wenn die Leute sich irgendwie Urlaub nehmen müssen, um auf dem Freitag nach Karlsruhe, glaube ich, ne? Dann ist es wahrscheinlich nervig. Jetzt versuche ich mir davon noch nicht die Laune verderben zu lassen.
Ja, man härtet auch ab in der zweiten Liga, ne? Das achte Jahr in Folge, gehen wir jetzt rein in die schönen Spieltage mit komischen Zeiten, das schockt einen nicht mehr.
Kaum noch was.
Okay, dann lass uns mal übergehen in so ein paar Personalthemen. In der vergangenen Woche sind drei Personalien medial so ein bisschen aufgeploppt. Ich würde einmal mit meinem Kumpel Big Mike starten. Leider hat Big Mike einen neuen Verein gefunden. Wir hatten ja Hoffnung, dass der Jonas zum Ende der Transferperiode vielleicht nochmal zuschnappt. Aber ja, ein französischer Erstligist, RC Lens, ist uns zuvorgekommen. Die sind tatsächlich Vizemeister. Mhm. Das finde ich übelst krass. Und das freut mich auch extrem für Mike, dass er zu so einem geilen Club jetzt gewechselt ist. Spielen dementsprechend auch Champions League. Von daher natürlich mit einem weinenden Auge, aber wir blicken sehr dankbar und sehr positiv auf ihn zurück.
Auf jeden Fall.
Ist ein Derby-Held mit einem Tor im Derby, hat uns mit seiner fast schon zu wenigen Spielzeit dennoch eine Freude bereitet. Mhm. War immer ein Gedicht, ihm in der Innenverteidigung spielen zu sehen. Und wir wünschen ihm von daher nur das Beste für die Zukunft.
Safe, ja.
Eine weitere Personalie war natürlich, wer auch sonst, Lars Gindorf. Mhm. So, bevor ich jetzt das Thema aufmache, möchte ich kurz betonen, dass dieses Thema, was ich jetzt droppe, von der NP in die weite Welt hinausgetragen wurde. Also da müssen wir natürlich ein bisschen mit Bedacht rangehen, ja, weil da werden manchmal Themen aufgemacht, die eigentlich gar kein Thema sind. Aber es gab oder es gibt das Gerücht, dass 96 und die Lars Gindorf-Seite aktuell in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung sind.
Yes.
Was sagen wir dazu? Finden wir natürlich geil. Angeblich soll da wohl ein Vertrag bereit liegen mit Laufzeit bis 2030, mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung. Das ist ja eigentlich auch das, was ein Henne, ich muss immer an Henne denken, der hat das ja wirklich fast schon manifestiert, dass das jetzt bitte endlich mal kommen soll. Jetzt kommt es hoffentlich auch so, also die Gerüchte werden jetzt heißer. Und die zentrale Figur in dem Thema ist jetzt wohl auch Christian Tietz, dass er Gindorf von dem Plan überzeugt hat, auf ihn zu setzen. Das wäre natürlich irgendwo auch genau dieser Punkt, den wir uns ebenfalls gewünscht haben, dass ein Tietz und ein Gindorf endlich zueinander finden und ja gemeinsam da irgendwo, ich sag mal, das Positive reinholen und aufeinander bauen. Das würde uns, glaube ich, das würde uns extrem freuen, wenn da endlich mal Ruhe einkehrt. Ich glaube, das ist auch für einen Gindorf wichtig, da, ich sag mal, mit einem ruhigen Kopf in die Saison zu starten.
Ja.
Vor allem mit einem Vertrag bis 2030. Nee, wir hoffen alle auf zeitige Vermeldung von der Verlängerung. Das würde ja, glaube ich, gerade mit Blick auf den Saisonstart viele, viele Leute freuen. Ja. Ja, die dritte Personalie ist unser japanischer Kumpel Daisuke Yokota. Da gibt es jetzt natürlich Gerüchte. Wie soll es auch anders sein? Er hat ja mit der Kaufklausel, die gezogen wurde, hat er ja, glaube ich, auch direkt schon die Erwartungshaltung geäußert, dass er eigentlich gerne Erste Liga spielen wollen würde. Wir haben das hier im Podcast relativ früh antizipiert und haben ja damals schon, wo er noch gar nicht gekauft wurde von uns, haben wir die drei Optionen, die zur Wahl stehen, haben wir einmal aufgezeigt. Die dritte Option war, dass wir die Kaufklausel ziehen und er gewinnbringend verkauft wird. Und ja, genau diese Option, die rückt jetzt schon eher in den Fokus, glaube ich.
Ja.
Es gibt Gerüchte, dass mehrere Erstligisten an Yokota interessiert sind, unter anderem Paderborn.
Ja.
Also wenn ich das schon höre, also da ich weiß nicht, ob ich sauer werde oder ob ich lachen muss. Mhm. Aber wenn das wirklich stimmt, dass Paderborn interessiert ist und dass auch ein Yokota sich einen Wechsel zu Paderborn vorstellen könnte, dann soll er halt gehen. Also das gibt mir so richtig das Gefühl, dass er überhaupt nicht nachhaltig denkt.
Mhm.
Also wie kannst du denn von einem ambitionierten Zweitligist, der gute Chancen hat, in die erste Liga aufzusteigen, der dann vielleicht sogar auch bessere Chancen hat als Paderborn, sich in dieser ersten Liga dann auch zu halten. Wie kannst du da Gedankengänge aufbringen, zu einem Erstligisten zu wechseln, der sowas von mit Ansage gegen den Abstieg spielen wird und relativ wahrscheinlich auch direkt wieder den Gang in die zweite Liga antreten? Also wenn das wirklich in Betracht gezogen wird von seiner Beraterseite und auch von ihm, dann ist er halt der Prototyp Wandervogel. Und dann kann er meinetwegen gerne auch wandern, soll er gehen.
Ja.
Das bezeichnet, glaube ich, dann schon so richtig krass seinen Charakter und es würde mich auch gar nicht abfacken.
Nee, also ich bin ja auch der Meinung, dass man in dem Fall Reisende nicht aufhalten soll, wenn er gehen möchte und dass sie auch öffentlich kundtut, bin ich zu stolzer Hannoveraner und zu stolzer 96er, als ich sage, ja komm, aber wenn es sportlich Sinn macht und der dann doch keinen findet, dann soll er bei uns bleiben. Nach solchen Äußerungen sage ich dann irgendwie, bin ich auch so ein bisschen trotzig und sage, dann soll er bitte gehen. So, ja. Dann ist mir das auch egal, dann möchte ich ihn auch nicht mehr im 96-Trikot sehen. Hast du dir mal die Zugänge von Paderborn angeschaut? Oder bist du so ein bisschen drin bei der Transferpolitik von Paderborn?
Komplett nicht.
Sie haben einfach, mit Ausnahme von Luka Duric und Nahel Noll in Klammern, weil er von Hoffenheim kam, aber bei uns gespielt hat, sie haben sich einfach nur mit Regional-, Dritt- und Zweitligaspielern verstärkt.
Stark.
Ey, die haben die halbe Mannschaft von Verl irgendwie aufgekauft und Magdeburg 2 gefühlt. Ich weiß nicht, was die für einen Plan haben.
Da kann ich eigentlich nur lachen.
Ja, und
Also es kann klappen, ne? Die haben einen super Trainer, die haben, also generell die Philosophie in dem Verein Paderborn zielt ja schon in die Richtung ab, junge, talentierte Spieler voll ranzuholen, also
wenn der,
die zu entwickeln, aber ich sag mal.
Wenn deren Plan ist, sich langfristig eher als obere Zweitligamannschaft zu etablieren und jetzt so einzukaufen und eventuell einzurechnen, okay, wir schaffen es vielleicht nicht in der ersten Liga, wir nehmen das ja aber mit und wollen uns dann aber langfristig mit jungen Nachwuchsspielern richtig gut in der zweiten Liga halten, dann ist das ja ein übelst guter Weg. Mhm. Aber dann hat Jokota da nichts verloren.
Ja, definitiv. Ja, also wir müssen abwarten, ja, was jetzt passiert, aber die Tendenz geht schon in die Richtung, was das für mich irgendwie auch so ein bisschen unterstreicht ist, dass er aktuell auch mit irgendwelchen Knieproblemen ausfällt. Und in der Presse hat man auch gelesen, dass da irgendwo, ich sag mal,
ist ein bisschen wehleidig
so,
ist.
Ja, genau, dass er wehleidig ist, dass da so ein paar Diskrepanzen sind in der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ja, ja. Sprich, er sagt, er hat Schmerzen im Knie, es guckt sich ein Doc an und der sagt, du hast nichts. So klingt das für mich. Ja. Also es wirkt schon so ein bisschen, als wenn er ein paar Wehwehchen hat, um so ein bisschen Druck zu machen, dass da schnell eine Lösung gefunden wird. Die Forderungen von 96 sind klar. Wir haben, glaube ich, 1,4 oder 2 Millionen für ihn Ablöse bezahlt. Unter 3 braucht kein Anklopfen. Ich glaube, Paderborn hat 2 Millionen geboten, die direkt wieder postiatisch zurückgingen. Ja, mal gucken. Aber das ist ein Thema, das wird sich, glaube ich, in den nächsten Wochen klären. Basierend auf diesem Thema würde ich jetzt vielleicht mal wieder den 96-Grad-Buzzer hören. Den hatten wir lang nicht mehr.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Da ist er doch wieder. Nein, wir müssen.
Eingestaubt, der Buzzer muss hier erstmal rüberpusten.
Eingestaubt.
Wie so ein altes Buch.
Ja, ich würde einmal, weil wir gerade darüber sprachen, wir müssen über generelle Personalthemen sprechen. Das ist heiß gelaufen jetzt. Ich würde vielleicht vorab erstmal so ein kleines Verletzungsupdate geben, damit wir alle so einen Überblick reinkriegen. Vermeldet wurde vor ein paar Tagen, dass Pichler und Chakrun auf jeden Fall den Saisonstart verpassen. Wir beide vor 2 Wochen beim Trainingsplatz haben die beiden noch akribisch beobachtet. Da hatten wir ein bisschen Hoffnung bei Chakrun, weil er da doch schon weiter war als eigentlich erwartet. Jetzt wurde ganz klar gesagt, nee, bis zum Saisonstart wird das nichts. Die Grundfitness, die hat er, die bleibt auch aufrecht. Der erste Step bei dem wäre jetzt so eine Art Teilintegration.
Genau.
Und danach geht es in die Aufbelastung, bevor er dann ins Teamtraining zurückkommt. Und das wird halt auf jeden Fall nichts bis zum Saisonstart. Bei Pichler, keine Ahnung, der hat immer noch Probleme mit der Wade. Also das ist halt schon... Es frustriert, ne, dass du da einen Pichler im Kader hast, der auch eine satte Ablöse gekostet hat letztes Jahr. Und der hat letztes Jahr schon so viele Spiele verpasst und hat jetzt die komplette Vorbereitung mit seiner Wade wieder zu kämpfen gehabt, verpasst jetzt den Saisonstart. Also genau deswegen werden wir jetzt nochmal dieses Thema aufrollen, weil er natürlich auch so ein Faktor ist, gerade im Blick mit Blick auf die Neuner-Position. Dann geht's weiter mit Gita und mit Bundu. Bei Gita bleibt es erstmal ein fettes Fragezeichen. Also er hat wohl irgendwie eine Muskelsehnenverletzung und reist am heutigen Montag, wir nehmen am Montag auf, also er ist heute abgereist aus dem Trainingslager, muss ins MRT nach Hannover und dann bleibt abzuwarten, wie die Diagnose ist. Also da ist es wirklich von ein paar Wochen bis mehrere Monate, könnte da alles auf uns zukommen. Das stimmt mich echt mit so ein paar Bauchschmerzen.
Ja.
Ich hoffe, dass wir da irgendwie von einer längeren Ausfallzeit verschont bleiben. Bundu, ich habe heute Morgen im Kicker gelesen, Bundu hat sich die Mittelhand gebrochen. Habe ich auch so gar nicht wahrgenommen. Also ich weiß nicht, was aktuell los ist, aber es kommt gerade eins zum anderen. Bundu Mittelhandbruch, der reist mit Gita jetzt erstmal zurück nach Hannover, muss dann auch natürlich erstmal ein paar weitere Untersuchungen machen lassen, kriegt dann irgendwie eine neue Schiene und kann dann hoffentlich wieder zurück ins Trainingslager reisen. Ebenfalls ausfallen, wie gerade schon erwähnt, wird weiterhin auch Jokota, der über Schmerzen im Knie plagt. Des Weiteren ist Leo Weinkauf ausgefallen nach einem Zusammenprall im Testspiel. Da gab es aber Entwarnung, der ist heute wieder ins Teamtraining eingestiegen. Tomiak musste runter gegen Osnabrück, wie vorhin in Hannes seinem Spielbericht schon erwähnt. Da gab es aber Entwarnung, das war nur ein Krampf.
Ja.
Neubauer war ja auch schon Thema, der hatte muskuläre Probleme. Die Story klingt wieder irgendwie, 96-like. Mhm. Also es war Donnerstag war ein intensives Training am Vormittag. Nachmittags gab es dann den Media Day vom DFB. Da wurde dann etwas länger gestanden und dabei hat sich der Herr Neubauer was auch immer zugezogen. Es hat gezwickt im Oberschenkel. Aber irgendwie erinnert es mich an die Situation von Mike Nawrocki letztes Jahr oder Anfang des Jahres, mhm, wo er sich, glaube ich, beim Unterhosewechseln den Rücken geklemmt hat. Skurrile Verletzung, aber die Liste, die ist schon echt lang und gerade mit Blick auf den aktuellen Kader möchte ich genau diesen Hot-Talk jetzt einmal mit dir durchkauen. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen, dass der Trainer nach der ersten Trainingseinheit relativ zügig wohl mit der Presse gesprochen hat und auch relativ deutlich nochmal gemacht hat, dass Verstärkungen nötig sind. Er sprach von 4, 5 oder 6 Spielern. Der Bolt ist ja da irgendwo, hat ja da einen anderen Ansatz. Tietz, der hätte ja gerne einen aufgeblähten Kader mit möglichst vielen Optionen. Wenn da hinten jemand runterfällt, wie letztes Jahr vielleicht ein Jonas Sterner, das interessiert ihn, glaube ich, dann eher weniger. Er möchte Spielermaterial haben, um halt auch für solche Phasen gewappnet zu sein, wo du vielleicht mal 5 bis 8 Verletzte hast. Der Bolt, der sieht es halt ein bisschen anders. Der hat ganz klar gesagt, dass er maximal 20 Feldspieler haben will, plus 3 Torhüter und ergänzend daraus hier und da vielleicht mal einen Jugendspieler mit reinholst in den Spieltagskader. Vorm Trainingslager gab es wohl auch noch eine Sitzung der Gesellschafter, wo es genau darum ging, Kohle frei zu machen für Neuverpflichtungen. Bolt und Becker, die haben wohl eine Handvoll Transfers soweit schon vorbereitet. Aber grundsätzlich jetzt mal die Frage in den Raum gestellt. Der Wunsch von Bolt, 20 Feldspieler und 3 Torhüter, reicht das?
Ja, ich glaube, es wird sehr eng. Wenn wir uns die letzte Saison angucken mit einem deutlich größeren Kader, hatten wir über die Saison trotzdem immer mal wieder Personalprobleme, wenn wir 3, 4 Stammspieler, wenn 3, 4 Stammspieler verletzungsbedingt ausgefallen sind zusammen. Ich glaube, es könnte sehr schwer werden über den Saisonverlauf, der immer Überraschungen mitbringt, wenn wir uns so hart beschränken und uns wirklich irgendwie nur auf 20 Spieler konzentrieren wollen. Setzt halt voraus, dass die Jugendspieler ab Tag 1 der Verfügbarkeit irgendwie auch wirklich dann performen. Ich glaube einfach, wir müssen einen ganz klaren Plan für die einzelnen Positionen haben. Weil wenn wir uns so hart auf 20 Spieler beschränken, aber dann irgendwie eine Position deshalb nicht doppelt besetzen, weil wir uns das Maximum von 20 Spielern setzen, dann haben wir, glaube ich, ein sehr großes Problem, wenn sich bei uns jetzt ein Bundu verletzt. Weil dann haben wir, also ich stand jetzt, wenn ein Bundu ausfällt.
Wir haben keinen.
Also da müssen wir uns hart auf die Jugendspieler verlassen. Und ja, das reicht uns, also das sollten wir, glaube ich, nicht in einer Saison, in der wir ganz klar den Aufstieg irgendwie als Ziel haben, könnte ein sehr risikoreicher Ansatz sein.
Ja, auf jeden Fall. Also wo mir das nochmal so richtig klar wurde, in welcher Situation wir uns gerade befinden und wir sprechen ja tendenziell gar nicht, also ja schon, die Liste ist schon echt lang, aber es gab in der letzten Saison schon phasenweise auch mal Wochen, wo wir noch mehr Verletzte hatten, aber beim Spiel gegen Osnabrück, da habe ich bei Instagram ganz klassisch die Startaufstellung gesehen und unten drunter hat man dann immer so die Ersatzbank. Auf der Ersatzbank, da saß ein Rogo und dann
Kokolo
und dann hört es auch schon auf. Ja. Der Rest war komplett nur Jugendspieler. Und wenn ich dann daran denke, dass man hier und da vielleicht im Saisonverlauf mal, ich sag mal, vor vollendete Tatsachen gestellt wird und mit so einem Spieltagskader in einen Matchday geht, boah, das ist schon echt mit Risiko verbunden.
Ey, lass uns, ich bin voll bei dir, lass uns jetzt mal irgendwie 2 Runden im DFB-Pokal weiterkommen. Dann sind diese Wochen des Bundesliga-Starts schon super intensiv. Dann spielen wir einfach, muss man sagen, wir spielen super intensiven Fußball. Das macht natürlich auch, wie wir es in der letzten Saison gesehen haben, dieses harte Pressing-Spiel macht natürlich auch ein gewisses Verletzungsrisiko, wenn du immer mit vollem Tempo antrittst. Würden innerhalb der Saison zusammensitzen und sagen, ja fuck, jetzt sind wir genau in dieser Situation, über die wir am Anfang der Saison gesprochen haben, tue mich da ein bisschen schwer und sehe da, muss ich sagen, gerade jetzt vor allem unsere rechte Seite und die linke Offensivseite. Also ich sehe es vor allem auf den Flügeln gerade. Ich habe das Gefühl, für mich in der Zentralen stehen wir jetzt mittlerweile relativ gut, aber auf den Flügeln.
Ja, definitiv.
Haben wir Nachholbedarf.
Wo ich langsam so ein bisschen nervös bei werde, ist, dass wir mit einem Christian Tietz als Trainer auch ein extrem anspruchsvolles System mitbringen. Und es hat in der Vergangenheit hat schon gezeigt, dass die Neuzugänge, die zu uns kommen, schon so ein paar Wochen brauchen, um dieses System auch zu verinnerlichen. Und wir befinden uns jetzt schon im Endspurt der Vorbereitung und haben noch diverse Personalthemen auf dem Papier stehen. Und je länger wir jetzt warten damit, desto ja, näher rückt der Saisonstart. Und ich habe schon den Anspruch oder die Erwartung an die Vereinsführung, dass wir nach Möglichkeit zum Saisonstart einen Kader haben, auch in der Breite, mit dem wir gewappnet sind, weil wenn wir den Start verkacken, dann weißt du selber, wie schnell das in Hannover geht, dass diese Frustrationsspirale nach unten sich bewegt.
Also ich meine, das Transferfenster hat bis 1. September auf, genau, bis zum 1.9. Aber genau wie du sagst, da laufen dann schon 4 Spiele und dann braucht dieses System natürlich, genau wie du auch gesagt hast, eine gewisse Vorlaufzeit, bis Spieler darin funktionieren.
Wenn du Ende September einen Spieler holst, der ist vielleicht im November ist der im System angekommen.
Richtig.
Und ist das fast die Hinrunde.
Die Messe unter Umständen gelesen, wenn wir Konkurrenten haben, die halt keine Punkte liegen lassen. Also ich gehe voll mit dir und mein Take ist für mich, dass wir einfach auf den Außen jetzt zwangsläufig schnell Unterstützung brauchen.
Ich habe mir den Kader nochmal im Detail angeguckt und wir sind tatsächlich mit 33 Spielern ins Trainingslager gereist. Wenn man das so ein bisschen aufdröselt, sind da aber schon, ich sag mal, 10 Akademiespieler bei, wo ich dann eher sage, die werden wahrscheinlich verliehen oder gehen in die U23. Da ist zum Beispiel auch, es tut mir leid, aber ein Micho Mango mit dabei. Ja. Dann sind bei mir auf dem Tablett gerade 4 Verletzte. Ein Gita, ein Chakrun, ein Yokota und ein Pichler, die ich jetzt mal ausgeplant habe. Es bleiben dann tatsächlich 3 Torhüter über, ja. Loritz, Schwanke und Weinkauf. Aber Feldspieler und ein Beulen möchte ja 20 Feldspieler haben. Feldspieler habe ich hier jetzt 16 aufgelistet. Und unter den 16 ist auch ein Yunus Ünal, wo keiner weiß, wie zündet der, wie kommt der überhaupt im Herrenbereich an und genauso natürlich ein Taijan Echibasche, bei dem ist ja auch noch völlig unklar, zündet der so, wie man sich das erhofft. Bist du im schlimmsten Fall, bist du da aktuell bei 14 Spielern.
Ja.
Du sagtest gerade, in einem Zentrum fühlst du dich aktuell ganz gut.
Ja.
Was sagst du denn? Wo würdest du tendenziell jetzt nachlegen wollen?
RAV. Rechter Flügel, linker Flügel.
Rechter Flügel, linker Flügel, da sind wir bei 3.
Das ist jetzt das Minimum, ne? Das heißt, Minimum, okay. Wenn ich jetzt irgendwie 3 Transfers frei hätte, würde ich auf diesen Positionen verstärken.
Okay, das heißt, Ersatz für Elias Saad, für Daisuke Yokota, der wahrscheinlich jetzt auch geht.
Ja. Bin der Überzeugung, dass wir auf den Flügeln die größten Probleme haben und glaube auch, dass wir gerade so Experimente wie mit einem Gindorf auf dem Flügel, dass wir damit experimentieren, weil wir dort gerade keinen haben.
Korrekt.
Weil ich glaube, wenn wir da gut aufgestellt werden, dann würde ein Gindorf auch zentraler spielen.
Und ja, also ich gehe da völlig mit. Ich möchte auf jeden Fall auch noch 2 Flügelspieler haben, weil ich auch, es hat mich in der letzten Saison, hat es mich so krass beruhigt, als wir phasenweise einen Bundu und einen Elias Saad auf der Bank hatten. Da haben wir immer vorm Spiel gesagt, Alter, guck mal unsere Bank an. Wie geisteskrank. Ja. In der 70. kommen die frisch rein und die spielen die schwindelig. Das hat einem schon so ein richtig gutes Gefühl gegeben, wenn du da von der Bank diesen Impact bringst. Den hast du aktuell gar nicht. Ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, ein Stürmer muss auch noch her. Pichler kann man nicht planen. Nee. Ich weiß nicht, ob man da jetzt mit der Hoffnung in die Saison geht, dass ein Pichler irgendwann fit ist und fit bleibt. Würde ich bitte von abraten. Im Sturm muss auch noch jemand kommen. Und ja, die Innenverteidigerposition ist halt auch nochmal so ein Faktor. Ne? Ich habe immer gesagt, ich möchte keinen weiteren Innenverteidiger, weil ich einen Joshua Siewert eigentlich schon als Backup sehe, den man auch mal in der 80. reinbringen kann. Gut, das ist echt aktuell ein heiß diskutiertes Thema. Ich gehe davon aus, dass die Telefone bei unseren Verantwortlichen aktuell glühen und wir hoffen einfach, dass wir schnellstmöglich irgendwie mal was vermelden können.
Total. Um nur das Positive abzuschließen, möchte ich trotzdem sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir eine sehr gute Basis haben.
Basisbombe. Der Kern ist ja auch geblieben. Ja. Die sind vertraut mit dem System. Das stimmt mich wirklich, wirklich positiv, aber die Breite fehlt mir echt noch. Da habe ich schon Bauchschmerzen und das sind ja auch teilweise dann so das Schicksal, was dich trifft. Ne? Wenn du dann mal eine Welle hast von keine Ahnung, einem Gesperrten und 5 Verletzten, so dann stehst du da. Ja, mal gucken. Wir warten ab, wir bleiben gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall warmos. Okay, brühwarm ist hier gerade auch noch eine vierte Meldung reingekommen. Und zwar wurde gerade vermeldet, dass der Deal von Aseko zu Frankfurt irgendwo auch gewinnbringend noch einen Faktor für uns mit dabei hatte. Ja. Und zwar profitieren wir von wie viel Prozent?
10% der Diskrepanz zwischen den beiden Verkäufen quasi.
Ah, okay, also knapp 1 Million.
Bezieht sich auf diese 10 Millionen und wir bekommen roundabout 1 Million Beteiligung an diesem Weiterverkauf.
Sehr gut ausgehandelt. Ja. Sehr, sehr gut ausgehandelt. Das nehmen wir natürlich
war
gerne.
War mir nicht so
überhaupt bewusst. Gar nicht.
Nee, aber geil.
Mega.
Kam gerade rein.
Da kann man dann nur wieder mal hoffen, dass dieses Geld nicht bei den Gesellschaftern landet, sondern bei Herrn Bold in der Brieftasche, die er hoffentlich die Tage mal ausgibt. Mega, freut mich. Die Mille nehmen wir gern mit. Gut, machen wir weiter mit unserem klassischen Tinder. Ich habe natürlich in der Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich mir 5 Spieler rausgesucht, erarbeitet. Ich musste kurzfristig dann einen von der Tribüne schubsen, weil ein neues Gerücht ans Tageslicht gekommen ist. Ja, ich würde es nicht zu hoch hängen. Es ist irgendein holländischer Journalist, glaube ich, gewesen, der Kontakte hat zu einem Verein, und zwar zu dem Verein FC Utrecht. Der Spieler, um den es geht, der ist ein bisschen schwer auszusprechen. Mike Erdhüsen.
Ich glaube Mike Erdhüsen, ja.
Mike Erdhüsen ist ein Holländer, 26 Jahre alt, 1,94 groß und ein Innenverteidiger mit dem starken Fuß links. Stimmt uns erstmal positiv, weil wir alle gesagt haben, uns fehlt da nach dem Blank-Abgang irgendwo ein Innenverteidiger mit dem linken Fuß, wobei Blank jetzt nicht die Rolle gespielt hat. Aber man dachte sich die letzten Wochen schon, dass wir da auf der Position nachlegen wollen. Er hat einen Marktwert von 1,3 Millionen. Der ist jetzt seit einem Jahr bei Utrecht, ist in der Saison 25-26, also vor gut 12 Monaten, für 1,3 Millionen von Rotterdam nach Utrecht gewechselt. Bei Utrecht ist der nicht so richtig in Tritt gekommen, hat nur 13 Spiele gemacht. Bei Sparta Rotterdam war der aber schon eine richtige Bank. Das war einer der besten Innenverteidiger in der Ehrendivise. Und da ist jetzt natürlich die Frage, es gab wohl Anfragen von 96, so sagen es die Gerüchte. Auf der Heatmap, die man von ihm findet, sieht man auch, der fühlt sich auf der linken Seite wohl. Das würde tendenziell schon genau dieser Part sein, den wir vielleicht links gerade suchen. Vom Spielertyp ist er eher so ein, ich sag mal, nicht so ein Grobmotoriker, sondern schon so ein filigraner, stark im Spielaufbau, Ruhe im Ball, schöne Öffnungspässe, also eigentlich genau dieses Profil, was wir in unserem Spiel brauchen. Hast du dich da so ein bisschen so eingelesen? Was gibt dir das gerade für ein Gefühl, wenn wir den Namen so ein bisschen durchrappen?
Ja, sehr gute Frage. Und dann tinder ich mal wie folgt. Genau, also ich habe mich schwer getan.
Ui.
Wenn die letzte Saison nicht gewesen wäre und ich nur die Daten und seine Zeit bei Rotterdam auf dem Schirm gehabt hätte,
hätte ich sofort genommen.
Ja. Du hast eben gefragt, was für ein Gefühl es mir gibt, und es gibt mir leider ein bisschen Pichler-Vibes. Der hat die letzte Saison aufgrund von, das muss man auch sagen, verschiedensten Verletzungen sehr viel verpasst, hat es in der letzten Saison nicht so richtig in den Kader geschafft. Das heißt, er hat nicht so richtig zurück in den Kader gefunden nach seinen vielen Verletzungen. Der hat Vertrag bis 2029, also noch 3 Jahre, dass wir uns da finanziell auch ein bisschen verkalkulieren. Das heißt, der wird eine entsprechende Ablöse kosten bei noch 3 Jahren Vertragslaufzeit.
Ja, auf jeden Fall.
Und habe die Sorge, dass wir dann jemanden auf der Bank haben, der mit mehr Zeit im Reha-Zentrum verbringt, als irgendwie auf dem Trainingsplatz. Und wie gesagt, sehr schweren Herzens mit Nein entschieden. Wie ist dein Take?
Ich gehe tatsächlich auch mit. Ich bin auch für Nein. Ich habe tatsächlich eigentlich gar keinen Innenverteidiger mitgebracht und vorbereitet. Der ist jetzt nur reingerutscht aufgrund der Gerüchte. Und genau deswegen sage ich auch Nein, weil ich tendenziell, wenn Ocon bleibt, keinen weiteren Innenverteidiger haben möchte. Ich muss den Namen leider nochmal nennen, Joshua Siewert. Der hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der ist Kapitän in der U17-Nationalmannschaft von Deutschland. Ein extrem großes Top-Talent. Wir würden uns keinen Gefallen damit tun, wenn wir auf der Innenverteidigerposition uns so vollpacken, dass Yoshi dann halt in die U23 gehen müsste. Aber selbst wenn das passiert, gehe ich auch mit, weil ich der Meinung bin, dass wenn der Junge in der Regionalliga spielt, wird ihn das auch weiterbringen. Der ist halt erst 17, dann bringt es ihm hoffentlich ein bisschen mehr Robustheit mit, die er dann nächstes Jahr mit in die nächste Vorbereitung nimmt.
Yes.
Okay, kommen wir zum nächsten Namen. Der nächste Name ist Myron Boadu. Ist ein Mittelstürmer, 25 Jahre alt, 1,83 groß, spielte zuletzt oder war zuletzt beim AS Monaco unter Vertrag und ist aktuell ablösefrei. Hat einen Marktwert von 4 Millionen. Höchstwert, wohlgemerkt, 2019 20 Millionen.
Ja.
Hat auch ein Länderspiel für die holländische Nationalmannschaft 2019 gemacht, hat auch ein Tor geschossen. In der U21 ist er komplett durchgedreht, in 17 Spielen hat er 11 Tore gemacht. Ja, seine Vita ist geprägt von vielen Laien. Der ist damals vom AZ Alkmaar 21, ist der für 17 Millionen zu Monaco gewechselt. Und dann ging das eigentlich von einer Leihe in die nächste. Er hatte tatsächlich auch eine Station in Deutschland, war beim VfR Bochum
ja,
ein Jahr unter Vertrag und hat da auch in der Bundesliga ganz gut genetzt. Der hat in 20 Spielen hat er 9 Tore und eine Vorlage gemacht. Ja, vom Spielstil, ich habe mir ein paar Videos von ihm angeguckt, der erinnert mich so brutal an Silla von Schalke. Mhm. Der ist 1,83 groß, also in etwa wie ein Kellmann. Ich glaube, Kellmann ist 1,81, 1,82 groß. Ist ein technisch starker Neuner mit einer guten Ballverarbeitung. Könnte ich mir sehr, sehr gut im System von Titz vorstellen. Wäre natürlich einer auf Augenhöhe zu Kellmann, gerade bei dem Marktwert. Was sagst du denn?
Ja.
Gibt's doch gar nicht.
Ja, ich habe mir heute beim Tinder nicht so einfach gemacht.
Ja, ist gut.
Auch da muss ich sagen, habe ich mir seine Vita angeschaut und du sagst es, der kommt aus seiner Prime, ne? Jetzt mir auch wieder zu verletzungsanfällig, habe ich mir angeschaut, zu wenig Spielminuten sammeln können aufgrund von verschiedensten Verletzungen. Und seine Werte, die ich so ziehen konnte, haben mich zwar überzeugt, aber ich bin ein bisschen, wie sagt man, gebeutelt von diesen verletzungsanfälligen Spielern, weil wir haben da eben drüber gesprochen, das hat uns in der Vergangenheit auch oft mal ein paar Körner gekostet, deswegen würde ich da gerne drauf verzichten, jemanden zu holen, der uns unter Umständen wieder Geld kostet und nicht direkt aufs Spiel eingreifen kann.
Ja, guter Punkt. Also ich würde ihn nehmen. Hm? Ich glaube aber, dass wir ihn nicht kriegen werden. Wenn wir Interesse hätten, glaube ich, würden wir da abblitzen. Man weiß nie, ne?
Wir sagen, wir denken groß.
Genau, also erstmal denken wir natürlich groß. Wir halten uns diverse Optionen offen und ich sag mal Beispiel Mike Nawrocki, da hätte halt auch keiner mit gerechnet, dass so ein Spieler, ich sag mal, den Gang zu 96 antritt. Ja. Elias Saad ebenfalls, sind schon manchmal auch Kaliber, die dann gerade gegen Ende der Transferperiode kommen. Also ich würde ihn sofort nehmen, der macht rein spielerisch und rein von seiner Physis macht der einen brutalen Eindruck, also ein richtiger Büffel da vorne. Aber ich verstehe schon deinen Aspekt in Bezug auf seine Ausfallzeit, bedingt durch Verletzung. Okay, machen wir weiter. Der nächste Name, auch wieder ein bisschen schwieriger auszusprechen. Khaled Nare ist ein Spieler, der zuletzt in Saudi-Arabien gespielt hat, hat aber deutsche Wurzeln. Also ist in Deutschland geboren, ist in Deutschland aufgewachsen, ist Nationalspieler von Togo und fühlt sich auf den Flügeln wohl. Sowohl rechtsaußen als auch linksaußen, hat teilweise auch schon eher so ein bisschen defensiver agiert, ist allerdings schon 31 Jahre alt und hat einen Marktwert von 1,7 Millionen. Seine Vita ist interessant, der hat einen Werdegang, der ist relativ spät irgendwie von Dortmund 2 zu Fürth gewechselt. In Fürth ist er dann so richtig in seine Prime gerutscht, konnte da auf sich aufmerksam machen und wurde 2018 vom HSV verpflichtet. Ralf Becker hat den Kollegen damals von Kräuter Fürth zum HSV geholt für 1,7 Millionen Ablöse. Und ich habe ein Zitat von ihm rausgesucht, wo Ralf Becker auf ihn Bezug nimmt. Da sagte er, Khaled ist ein sehr stabiler, vielseitiger Außenbahnspieler, der als Verteidiger und vorgezogen im Mittelfeld spielen kann. Also es bedeutet für mich, dass er nicht nur offensiv agieren kann, sondern vielleicht auch einer ist, der auf der rechten Schiene agieren könnte. Der ist mit einer Körpergröße von 1,80 jetzt auch nicht der Größte. Genau, dann ist der um seine Vita nochmal ein bisschen weiterzuführen, der ist dann beim HSV, war der tatsächlich Stammspieler im ersten Jahr. Das war natürlich diese wilde Zeit vom HSV damals, wo jedes Jahr gefühlt ein neuer Trainer da war und er ist dann natürlich irgendwann durch diverse Trainerwechsel nicht mehr ganz so in der Rolle gewesen, wo er zu Beginn drin war. Ist dann ablösefrei zu Düsseldorf gewechselt, hat da in 33 Spielen 8 Tore und 3 Assists gemacht. War auch seine stärkste Saison in Deutschland, muss man schon sagen. Und er hat dann tatsächlich den Absprung aus Deutschland geschafft und ist nach Griechenland gewechselt, zu PAOK Thessaloniki. Hat da auch eine gute Saison gespielt, 28 Spiele, 7 Tore, 9 Assists. War echt ein gelungenes erstes Jahr im Ausland und von Saloniki ging es dann nach Saudi-Arabien. Gut, ist jetzt natürlich rein sportlich nicht,
ja, ja,
nicht das, wo man sagt, oder wo jeder gerne hin möchte. Da geht man eher hin, wenn, ich sag mal, des Geldes wegen. Ja. Man weiß nicht, was der da verdient hat, aber er hat da mehrere Stationen in Saudi-Arabien gehabt und ist jetzt mit 31 Jahren vertragslos und wäre vielleicht, das darfst du jetzt entscheiden, wäre vielleicht ein Kandidat, der natürlich auch mit seiner Erfahrung tendenziell schon sich auch, ich sag mal, auf die Rolle hinter irgendwem einlassen würde. Wie tinderst du?
Stark. Ja, ich will das ein bisschen relativieren. Also ich tinder für ihn, genau aus diesem Druck, den wir gerade auf den Außen haben. Okay. Und was du eben gesagt hast, ist für mich sehr wichtig. Ich könnte mir vorstellen, als ergänzende Option.
Als Mann mit Erfahrung.
Als Mann mit Erfahrung. Ich bin ehrlich, wir haben in der Vergangenheit schon Spieler getindert, die ich deutlich interessanter finde auf der Position. Aber wenn ich jetzt heute das Tindern jetzt betrachte und unsere jetzige Situation, könnte ich ihn mir sehr gut vorstellen als erfahrenen Spieler, den man mal bringen kann unter Umständen, wenn Erfahrung gefragt ist, wenn ekliger Gegner da ist und der mit seiner Erfahrung dann auch mal zeigen kann, was er so imstande ist zu leisten.
Ja, also ich gehe auch mit, ich würde ihn auch nehmen und ich muss auch gestehen, dass er tatsächlich jetzt heute nur hier reingerutscht ist, weil er wirklich vertragslos ist.
Ja, voll.
Also er ist weit weg von zu Hause, er kommt aus Deutschland. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt nach der Reise in Saudi-Arabien schon so für sich den Plan hat, wieder nach Hause zu kommen. Ja. Und von daher wäre das vielleicht ein gutes Match. Jemanden mit Erfahrung, der sich vielleicht auch mal so ein bisschen hinten anstellt, mit reinzuholen.
Ja.
Okay, die nächsten beiden sind dann schon wieder eher Kaliber Knaller. Nummer eins ist Jean-Luc Dompé. Der Name musste früher oder später hier fallen. Jean-Luc Dompé brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel von erzählen. Jeder, der hier uns gerade auf den Ohren hat, müsste den Namen kennen, müsste ihn kennen, müsste seinen Spielstil kennen. Ist aktuell noch beim HSV unter Vertrag, hat aber nur einen Vertrag bis 2027. Also da ist jetzt natürlich die Gerüchteküche auch aktiv am Brodeln, was mit ihm passiert. Entweder er zündet, das ist letztes Jahr ausgeblieben in der Bundesliga vom HSV, oder er wird nochmal mit einem kleinen Obolus an einen anderen Verein abgegeben. In der Saison 25-26 hat er leider auch wieder, wir haben jetzt wieder jemanden, der in der letzten Saison viel mit Problemen zu kämpfen gehabt hat. Er hatte tatsächlich Probleme mit der Achillessehne, ist immer so ein langwieriges, ekliges Thema. Ja, und der Trainer hat auch hier und da einen Kommentar abgegeben, dass der Jean-Luc echt genervt davon ist, dass er der Bundesliga nicht zeigen kann, was er drauf hat. In der Thematik zu ihm habe ich dann natürlich auch die ganzen Skandale von ihm gelesen.
Seine Suspendierung.
Korrekt. Ja. Suspendierung, Geldstrafen etc. pp. Die muss ich einmal mit euch teilen, weil das schon echt wild ist. Und zwar jetzt vor kurzem erst, Anfang 2026, nach dem Derby gegen St. Pauli, was 0-0 endete, wurde der Jean-Luc mit 1,34 Promille am Steuer erwischt, musste damit auf die Wache. Dann wurde ihm da der Lappen weggenommen, Führerscheinentzug. Und was macht er? Geht aus der Wache raus, schnappt sich einen E-Roller und fährt nach Hause. Mhm. Und wird natürlich wieder gepackt. Hat ihm satte 100.000 Euro Geldstrafe gekostet.
Das geht.
Das geht, ne? Ebenfalls 100.000 Euro Geldstrafe hat er dann nochmal vom HSV kassiert, weil er Wiederholungstäter war. Das war nicht sein erstes Vergehen, was er irgendwie abseits des Platzes mitgebracht hat. Der hat 2023 eine Bushaltestelle mitgenommen mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Glücklicherweise stand an dieser Bushaltestelle keiner und es ist keiner zu Schaden gekommen, außer die Bushaltestelle. Aber auch da war natürlich, ja, was soll ich sagen, war natürlich wieder direkt Theater. Und ja, es war tatsächlich auch ein Verdacht von einem Autorennen war im Spiel, was allerdings nicht irgendwie bestätigt wurde gerichtlich. Ist natürlich, also wenn ich den Namen Dompé höre, boah, ich hätte brutal Bock auf den. Wenn wir gegen den HSV gespielt haben und Dompé war auf dem Platz, da habe ich immer Panik gehabt, weil der ist schon echt dynamisch und gerade auch, der ist ja einer, der eher von links kommt und mit seinem starken Rechten reinzieht, also dieses Inversive, was ja ein Tietz halt auch spielen will. Ebenfalls gibt es eine Verbindung, diesmal zu Bolt. Also Bolt war 2022 derjenige, der ihn zum HSV gelotst hat aus Frankreich. Er ist Franzose. Wir haben jetzt irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren so eine richtige Franzosen-Clique aufgebaut, mit einem Kokolo, mit einem Taibi. Jetzt kommt ein Hugonet dazu. Also ich könnte mir da einen Dompe schon extrem gut vorstellen und würde diesen verrückten Vogel dann tendenziell auf einem Zimmer mit einem vernünftigen Hugonet sehen, der so ein bisschen auf ihm aufpasst, dass er so ein bisschen in der Spur bleibt. Könnte ich mir extrem gut vorstellen und ich bin gespannt, wie du tinderst, Hannes. Das ist nicht dein Ernst.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass da auch wieder Gehaltsgefüge und Risiko für uns ein bisschen auseinandergehen werden.
Sehe ich anders. Ich würde ihn sofort nehmen. Ich habe ihn schon immer gefeiert. Was mir nur so ein bisschen Sorge macht, ist, dass er halt wirklich so ein komplett Durchgeknallter ist, glaube ich. Wenn er gut drauf ist, bringt er, glaube ich, auch extrem Stimmung, positive Stimmung in die Mannschaft. Aber genauso kann das vielleicht auch schwappen und in die andere Richtung gehen. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen negativ
aber stimmt. Das Risiko ist es dir wert?
Das Risiko ist mir wert bei dem. Ich finde den, ich habe den schon immer gefeiert beim HSV.
Ja.
Und ich stell mal vor, der auf links, Bundo auf rechts. Boah, das wäre eine wilde Zange. Kandidat Nummer 5 und damit auch der letzte ist der Herr Dennis Bunic. Den müsste der ein oder andere Hörer kennen. Ist natürlich auch wieder sehr hoch gegriffen, aber gegebenenfalls könnte man zuschnappen, wenn sich eine Tür öffnet. Würde ich gerne mal drüber sprechen. Dennis Bunic ist ein zentrales Mittelfeld, ein Spieler, der sich im zentralen Mittelfeld wiederfindet und war letzte Saison noch beim KSC unter Vertrag. Der Vertrag ist ausgelaufen und wurde nicht verlängert, dementsprechend ist er ablösefrei. Er ist knapp 1,81 groß und Linksfuß, also ähnlich wie Franz Roggo. Stärken sind bei dem schon eher dieses saubere Passspiel, Spielöffnung, Ruhe am Ball. Er ist jetzt keiner, der irgendwie besonders aggressiv die Leute ummäht, sondern er ist halt schon eher das kluge Köpfchen im Mittelfeld, was den Spielaufbau vorantreibt. Hat jetzt mit Bosnien noch die WM gespielt, er war mit dabei und hat die Ambition, zu einem Erstligist zu wechseln. Dementsprechend ist natürlich hier auch wieder das Szenario, dass der Wechsel zu uns unwahrscheinlich sein könnte, aber wenn es keinen Abnehmer gibt, öffnet sich ja vielleicht eine Tür bei ihm. Dementsprechend bin ich gespannt, was du zu dem Kandidaten sagst.
Ja, der hat es mir einfach spielerisch angetan. Ich habe mir mal seine Werte und so angeguckt, finde ich schon sehr interessant, den Spieler. Glaube aber auch, dass wir auf dieser Position nicht gerade unbedingt Verstärkung brauchen.
Deswegen habe ich nicht damit gerechnet, dass du...
Genau, und deswegen will ich auch das relativieren. Als Einzelspieler finde ich ihn stark. Ich habe gesehen, dass der auch mal hin und wieder das rechte Mittelfeld beackert hat. Mhm. Das heißt, eventuell könnte er sogar als Ergänzung auf der rechten Außenverteidigerposition in Erwägung gezogen werden. Ein bisschen Datenrecherche betreibt und schaut, wie er da so performt hat. Wenn wir aber am Verhandeln wären, würde ich wahrscheinlich sagen, kurz vor Saison Beginn. Ja, pass auf, Kollege, wir sind da eigentlich ganz gut besetzt. Das wird jetzt doch nichts mit uns.
Tatsächlich ist mir der Name aufgeploppt, bedingt durch natürlich wieder das Thema ablösefrei. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass er da, ich sag mal, den Weg vom KSC dann zu uns geht. Wir haben da schon nochmal andere Ambition als der Karlsruher SC und die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht auch höher, dass wir früher hochgehen als Karlsruhe. Aber irgendwie hast du mich mit der Diskussion, die wir vorhin geführt haben, hast du mich dahingehend gebracht, dass ich für Nein stimmen würde, weil wir uns, glaube ich, keinen Gefallen damit tun würden, wenn wir uns so ein Kaliber nochmal für die 6 holen. Wir sind mit einem STT und mit einem Roggo sind wir dahingehend echt gut aufgestellt. Und wenn wir den noch dazu holen, dann hat ein STT Probleme, Stamm zu spielen. So, was macht dann ein Roggo? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist dann vielleicht zu viel des Guten. Ich glaube, ich würde mich da tendenziell eher auf die Flügel konzentrieren, wie du es eigentlich schon erwähnt hast.
Wir haben so viele geile Spieler getindert in der Vergangenheit. Und ich bin
tatsächlich auch auf A6, ne?
Ja, und ich wäre mal sehr gespannt, ob es da Überschneidung gab. Also gar nicht wegen uns, weil unser Podcast gehört wurde und unsere Verantwortlichen.
Meinst gesagt, du Überschneidungen auf dem Zettel von Herrn Bolt?
Ja, oder? Okay. Also, ne, oder Wagner oder wem auch immer.
Ich kann mir vorstellen, dass sie zuhören, was wir so vorbereiten.
Genau, natürlich. Nee, also einfach nur, ob es mal ganz kurz Match gab, ob die mal ganz kurz durch Zufall auch auf so einen Spieler gestoßen sind und also ob die vielleicht sogar mal angefragt haben, weil wir haben meiner Meinung nach richtig, richtig geile Spieler hier getindert.
Vor allem, wir haben jetzt schon viele Spieler getindert und die basierten natürlich auch ganz, ganz oft auf Datenanalyse, die ihr betrieben habt.
Ja.
Ich habe das jetzt natürlich nicht basierend auf Daten hier mitgebracht. Unser neuer Leiter Scouting, Paul Wagner, der ist ja schon auch so sehr, sehr datenaffin, ähnlich wie du es auch bist. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass wenn man da so gewisse Profile absteckt mit diesem schönen Netzdiagramm, um diverse Spieler zu vergleichen, glaube ich schon, dass der ein oder andere Name, der hier genannt wurde, auch tatsächlich bei Paul auf dem Zettel stand. Mal gucken, was passiert, denn, aber es wäre halt... Das wünsche ich mir halt auch irgendwie, ne, dass ein Spieler gedroppt wird, verpflichtet wird, der hier bei uns genannt wurde.
Ja, das wäre ein Traum.
Das wäre schon...
Und wir haben hier einige Kracher dabei gehabt.
Ja. Ja. Es waren Bretter dabei, es waren Jungs mit Potenzial dabei und es waren auch ein paar optimistische Namen mit dabei,
ja, die
vielleicht eher im Traum realistisch
sind. Und wir haben ja das große Privileg, dass wir keine Millionen verantworten. Deswegen, wir dürfen auch einfach mal sagen, jo, nehmen wir mit.
Korrekt.
Genau.
Okay, wir teilen die Namen wie immer auf Instagram, sodass ihr auch mal eure Meinung dazu abgeben könnt, mal swipen dürft. Wir sind gespannt, was ihr zu den Namen sagt. Gut, schließen wir das Kapitel Personalien damit. Es gibt noch zwei Sachen, auf die ich einmal kurz zu sprechen kommen möchte, und zwar das Thema Sitzschalen. Müssen wir einmal kurz hier mitnehmen. Für alle, die keine Möglichkeit hatten, sich in den ersten beiden Terminen Sitzschale abzuholen, es gibt einen letzten dritten Termin, der für alle auch zur Verfügung steht. In den ersten beiden Terminen war das ja nur für Dauerkarteninhaber oder Mitglieder angedacht. Jetzt im letzten dritten Termin öffnet 96 die Pforten für alle 96-Fans. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, am 28.07. in der Zeit zwischen 14 und 20 Uhr zum Niedersachsenstadion zu kommen. Ganz normal Zutritt über Eingang Nord. Die Tore dort sind offen. Da könnt ihr dann reingehen, euch eine Sitzschale mitnehmen. Wohlgemerkt eine Sitzschale. Also da hat 96 ganz klar gesagt, die limitieren das auf eine Schale pro Person, die ankommt. Und es gibt auch nur so lange Sitzschalen, solange der Vorrat reicht. Die Resonanz war brutal bei dieser Aktion. Ne? Es wurden, sage und schreibe, über 12.000 Sitzschalen schon mitgenommen.
Geil.
In zwei Terminen, nur von Dauerkarteninhabern und Mitgliedern. Also da... Ich hoffe, dass 96 sich dahingehend so ein bisschen bestätigt fühlt in dem... in dem Doing, den sie das betrieben haben. Ja. Zum einen generell, dass die Sitzscheine endlich mal ausgetauscht werden. Die Umfrage kam ja super an, dass die Fans abstimmen durften.
Wie das Stadion Demokratie.
Mega geil. Ja. Und auch, dass man jetzt quasi die Möglichkeit hat oder hatte, sich so ein Stück 96-Geschichte nach Hause zu holen. Auch da war ja der Andrang extrem und spricht für sich, wie sehr die Leute die Aktion von 96 feiern.
Voll. Und noch kleiner Hinweis, kauft und verkauft die Dinger bloß nicht auf Kleinanzeigen.
Alter, ey, wenn das macht,
es gibt solche Idioten, die holen sich das Ding da kostenlos ab und versuchen, die für einen Huni zu verscherbeln und tut das bloß nicht. Also kauft da auf keinen Fall, aber noch weniger solltet ihr dort verkaufen. Das gehört sich nicht, daraus Profit zu schlagen. Deswegen.
Ja, guter Punkt. Also das ist halt ich spare mir jetzt den Spruch, ne? Ansonsten werde ich, glaube ich, beleidigend.
Landet das Ding hier auf dem Index.
Ja. Okay. Abschließend würde ich die heutige Folge mit einem traurigen Thema, und zwar ein ehemaliger Spieler von uns, Krešo Kovačić, der in der Zeit zwischen 95 und 97 für 96 gespielt hat. Das waren Zeiten, wo Otto Addo, Dieter Hecking für 96 auf dem Platz standen. Der kämpft gerade um sein Leben, hatte einen plötzlichen Riss in der Aorta, wurde notoperiert, es gab Komplikationen, also der liegt gerade immer noch auf der Intensivstation im Koma und davon kriegst du mehr Gänsehaut. Also da an dieser Stelle von uns auf jeden Fall viel, viel Kraft für die Familie und auch natürlich für ihn. Wir drücken die Daumen, dass alles gut wird. Wir teilen auch nochmal einen kleinen Spendenaufruf von einem sehr guten Freund von ihm. Ja. Den hat er ins Leben gerufen. Den teilen wir im Nachgang nochmal über unseren Podcast. Falls es da jemanden gibt, der sich beteiligen möchte, ist gern gesehen. Okay, Hannes, damit haben wir Folge 49 geschlossen. Wir freuen uns auf Folge 50.
Ja, Mann.
Hier nochmal der der Appell an alle, haut raus eure Fragen, scheut es nicht. Wir freuen uns auch unfassbar über Sprachnachrichten. Ja. Da haben wir auch schon einige von bekommen. Ist immer ganz schön, euch zu hören. Ja, haut raus, keine Scheu und ja, wir hören uns.
Und denkt dran, für die uns noch nicht bewertet haben, nehmt euch mal gleich, wenn die Folge hier durch ist, 5 Sekunden, geht mal auf unseren Podcast
maximal
und lasst mal eine 5-Sterne-Bewertung da. Genau, kommentiert die Folge. Wir freuen uns, das hilft uns, das hilft dem ganzen Projekt hier. Und vielen, vielen Dank für eure Teilnahme. Und wir sind heiß auf die Saison. Wir sind und bleiben Vamos.
Wir bleiben Vamos auf jeden Fall.
Und wünschen euch eine gute Woche. Bis bald. Peace.
Macht's gut. Ciao. Ciao.